Ja, wir befinden uns in einer Reihe über baptistische Grundwerte und machen diese Reihe deshalb, um uns unserer gemeinsamen Verbindung miteinander und auch mit unserer Geschichte bewusst zu werden. Und auch um uns zu vergewissern, was sind eigentlich so Eckwerte und bestimmte Grundprinzipien, die uns nicht nur miteinander verbinden, sondern auch weltweit mit der sogenannten freikirchlichen Bewegung, speziell der Baptisten. Und da möchte ich gleich sagen, dieses Wort Baptisten ist ja wirklich ein seltsames Wort und das hat auch seine Geschichte. Und zwar ist dieses Wort eigentlich ein Schimpfwort gewesen, als die Baptisten, so nannte man sie dann, im 17. Jahrhundert angefangen haben, sich zu versammeln, die Bibel aufzuschlagen und darin zu lesen, ganz neu, ganz frisch, und überlegt haben, Moment mal eben, da gibt es Gewohnheiten, da gibt es Traditionen in der Kirche, die lesen wir hier ja ganz anders. Hier in der Bibel, im Neuen Testament, stehen die Dinge anders. Warum machen wir es denn dann nicht anders? Dann haben sie sich getroffen und haben tatsächlich gebetet, Bibel gelesen und sind schließlich zu einer Gemeinde geworden und zu einer ganzen Gemeindebewegung, die weltweit sehr, sehr groß ist. Die baptistische Gemeindebewegung ist übrigens eine riesig große Gemeindebewegung. Ich weiß gar nicht, wie viel zig Millionen Mitglieder in Anführungsstrichen wir sozusagen sind. Es ist bloß in Deutschland und in Westeuropa so unbekannt als dritte Form von Kirche, katholisch, evangelisch und freikirchlich. Katholisch, evangelisch kennt jeder, aber freikirchlich kennen wenige. Das liegt daran, weil in Deutschland und in Europa die Staatskirche so mächtig war. Und diese Verbindung, das merken wir ja auch heute immer noch in den Diskussionen, in den Medien und auch in der Gesetzgebung, in Steuergesetzgebung und so weiter, dass die Verbindung zwischen Staat und Kirche traditionell sehr eng war in Deutschland und auch noch ist. Und das wird auch kritisiert. Und wir sind sozusagen die Vorreiter, wenn ich das mal so ganz bescheiden sagen darf, in der Auflösung dieser Verbindung zwischen Staat und Kirche. Und deswegen nennt man das Freikirche. Und weltweit ist es eigentlich eine ganz riesige Gemeindebewegung. In Amerika ist das die größte Denomination, die es überhaupt gibt. Es gibt dort eben keine so mächtige Staatskirche. Das liegt daran. In Deutschland war die Tradition in dieser Hinsicht erheblich mächtiger. Daher also dieses Wort Baptisten nochmal, um das aufzugreifen. Dann hat man gesagt, ja, die wollen jetzt hier ja Gemeinde gründen. Und was ist denn das Erste, was uns auffällt an denen? Aha, die taufen keine Säuglinge, sondern Leute, die sich bewusst entschlossen haben, als Christen zu leben. Die taufen sie dann und keine Säuglinge. Also nennen wir sie Baptisten, weil Baptist heißt Täufer oder Untertaucher sozusagen. Das kommt aus dem griechischen Wort Baptizo und im Englischen heißt es auch Baptist. Baptism heißt Taufe. Und so hat man die genannt, aber es war ein abfälliger Begriff. Oh, diese Täufer da, was wollen die denn, diese Untertaucher da? Versteht ihr? So hat man uns genannt in den Anfängen, im 17. Jahrhundert, als Schimpfwort. Ja, wenn du jetzt in der Schule bist oder so, und da gibt es auch Schimpfwörter, kannst du ein neues Schimpfwort dazu dir ausdenken, sagst du nächstes Mal, du Baptist, du. Das war eigentlich ein Schimpfwort. Ja? Bitte? Warmduscher würde auch passen. Daher also dieser Begriff überhaupt, und dann hat man, dadurch, dass man dieses Wort immer genannt hat, hat man nachher diese ganze Gemeindebewegung so genannt, und das ist bis heute so. Und wir haben es natürlich jetzt inzwischen als positiven Begriff für uns übernommen, weil es ließ sich gar nicht mehr verhindern, weil es waren überall eben diese Baptisten, es ließ sich eh nicht verhindern, da haben wir gesagt, gut, dann sind wir eben die Baptisten. Aber eigentlich ist das nicht so der Begriff der ersten Wahl gewesen. Also daher einmal eine kurze Information oder Überblick über diesen Begriff. Und manche sagen, ja, wieso gibt es denn überhaupt verschiedene Formen von Kirche? Es gibt ja auch nur eine Bibel. Ne? Muss es denn überhaupt verschiedene Formen geben? Und da ist die Antwort ganz wichtig mit dem heutigen Teil 4 verbunden, wo wir uns anschauen, was dieses Grundprinzip, die Bibel als Gottes Wort für uns bedeutet. Das ist nämlich die Antwort auf die Frage, warum gibt es überhaupt verschiedene Kirchen? Denn die Reformation vor 500 Jahren, die mit Martin Luther und Calvin und Zwingli und anderen verbunden ist, die ist daraus entstanden, Genau aus demselben Grund, dass Leute die Bibel gelesen haben. Sie haben gebetet, sie haben die Bibel gelesen und haben festgestellt, ups, dieser Ablasshandel, dass Leute was leisten müssen, um ihre Sünden vergeben zu bekommen, das widerspricht der Bibel. Da steht, zur Freiheit hat euch Christus befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft bringen. Galater 5, Vers 1. Oder Römer 1, Vers 17 und 18. Es ist eine geschenkte Gerechtigkeit. Es ist eine Gerechtigkeit von Christus, die dir zugeeignet wird. Die setzt dich ins Recht vor Gott. Und du darfst mit aller Schuldvergebung und mit aller Gerechtigkeit sogar vor ihm stehen. Das hat ja gar nichts mit deinem Geld zu tun, was du gibst, oder mit deinen Leistungen oder deinem religiösen Tun oder auch deinem moralisch guten Leben. Und so ist die Reformation entstanden. Martin Luther hat die befreiende Botschaft der Gnade entdeckt. Und das kam aus dem Bibellesen. Und Martin Luther hat ja bekanntlich sogar die Bibel übersetzt und damit eine eigene Sprache geschaffen, überhaupt dafür gesorgt, dass wir eine gemeinsame deutsche Sprache haben. Eine Meisterleistung, nur weil ihm langweilig war in der Wartburg. Ne? Geschichte, die kennt ihr ja, erst geflohen in der Wartburg vor seinen Verfolgern und er wusste nicht, was er machen sollte, war ihm langweilig und hat er die Bibel übersetzt. Total klasse. Deswegen haben wir jetzt die deutsche Sprache. Deswegen haben wir jetzt eine gemeinsame Sprache. Ja, also das ist der Grund ist, Leute haben sich hingesetzt und haben gesagt, was steht hier denn eigentlich? Und dann haben sie ihr Leben angeguckt, die Kirche angeguckt, haben gesagt, da sind Traditionen, da sind Gewohnheiten, das passt nicht. Und das war der Anlass auch für die Freikirchenbewegung im 17. Jahrhundert. Ähnlich. Das war im Grunde eine Verlängerung der Reformation, wo man gesagt hat, jetzt müssen wir das auch praktisch werden lassen, auf die ganze Gemeinde beziehen, die Art von Gemeinde, wie wir Gemeinde bauen. Zum Beispiel, das hatten wir als eines der ersten Prinzipien, die Gemeinde der Gläubigen. Dass man gesagt hat, wenn das so ist, dass Gott Menschen ruft, Menschen vertrauen ihm ihr Leben an, dann sind das ja die Menschen, aus denen Gemeinde besteht. Das heißt, du kannst ja nicht einfach nur durch Geburt zur Gemeinde gehören oder durch Tradition oder weil du in einem bestimmten Volk bist. Man hatte ja die Idee von Volkskirche, dass man automatisch, weil man zu einem bestimmten Volk gehört, in der Kirche ist. Das kann doch nicht die Definition eines Christen ausmachen und auch nicht die Definition einer Gemeinde, sondern Gemeinde besteht ja aus Menschen, die bewusst diesen Schritt über die Linie des Glaubens gegangen sind und gesagt haben, ich möchte Jesus folgen. Und das war revolutionär. Das war der nächste Schritt der Reformation, der noch fehlte. Und so ist es dann tatsächlich dazu gekommen. Und der Grund, warum wir uns auch hier mit der Bibel beschäftigen und uns in der Bibel immer mehr zu Hause fühlen wollen und auch auf die Vertrauenswürdigkeit der Bibel hinweisen, immer wieder, warum wir uns füllen mit Gottes Wort, ist, weil es lebendig ist, weil es scharf ist, schärfer als ein zweischneidiges Schwert, werden wir gleich noch sehen an einer Stelle, weil es Wirkung auslöst in unserem Inneren und weil es Wahrheit kundtut, Gottes Wahrheit. Und auch wir, wenn wir in der Bibel lesen und merken, oh, hier steht es anders, dann haben wir uns auch zu fragen, ja, warum machen wir es denn dann nicht so? Deswegen ist das so wichtig, dieses erste Prinzip, was wir bisher noch nicht angeschaut haben, die Bibel als Gottes Wort zu betrachten. Die Bibel also als Gottes Wort. Und da möchte ich zuerst mal gerne uns vor Augen führen, dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, ein Gespür dafür kriegt, was sagt eigentlich das Wort Gottes? Ich sage jetzt einfach mal Wort Gottes. Was sagt es eigentlich über sich jetzt selber aus? Wir werden da gleich noch mehr zu erfahren, warum man überhaupt Wort Gottes sagen darf. Jedenfalls ist das meine Überzeugung. Was ist das Wesen dieses Wortes? Was sagt es von sich selbst? Wenn wir also herausfinden wollen, was die Bibel überhaupt für ein Buch ist, ist es nur ein Buch? Stehen da nur Buchstaben drin? Stehen da nur Geschichten drin? Sind da einfach nur Sätze drin? Kann ich das in mein Regal stellen? Kann ich das lesen, aber es hat nichts zu bedeuten? Oder ist es ein Buch, in dem eine, ich sag jetzt mal ganz anders ausgedrückt, eine bestimmte Energie steckt? Und diese Energie, die ernährt dich und die formt dich und die bildet deinen Charakter auf eine göttliche Weise. wie kein anderes Buch, wie keine andere Schrift. Letztendlich ist das auch natürlich eine Glaubensfrage, eine Vertrauensfrage, aber es gibt gute Gründe, davon auszugehen. Und deswegen schauen wir uns zunächst mal an, dass, was ist das eigentlich für eine Wirkung? Was ist das eigentlich, was die Bibel von sich selbst sagt? Und dann kannst du immer noch sagen, glaube ich nicht, ist Quatsch, aber du kannst auch offen rangehen und sagen, wenn die Bibel das über sich selbst sagt, dann will ich das nicht gleich von vornherein abblocken. Dann will ich mich öffnen und das zumindest einmal aufnehmen und vielleicht auch mal überprüfen, indem ich selber anfange, in der Bibel zu lesen. Und hier haben wir drei Eckwerte. Man kann natürlich Theologie studieren, so wie ich das selber gemacht habe. Man kann auch kritisch Theologie studieren und kritisch an die Bibel rangehen. Man kann da Jahre verbringen, seines Lebens damit. Aber hier möchte ich einfach gern mal drei Eckwerte uns vor Augen malen. Das Wesen des Wortes Gottes. Hier haben wir einen ganz wichtigen Vers, den ich bemerkenswert finde und aussagekräftig. Und zwar sagt der Prophet Jesaja in Jesaja 40, Vers 8, ist jedenfalls aufgeschrieben worden im Propheten Jesaja, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Also, wir sind jetzt im Herbst und ich fahre immer am Waldrand mit dem Fahrrad hier zum Gottesdienst an der Thurner Straße entlang und da habe ich nochmal geguckt, jo, die Blätter sind verwelkt. Kann man so sagen. Die sind gelb, die sind braun, die sind größtenteils auch schon auf den Boden gefallen. Also, dieser Vers hat recht. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, die Blätter könnten wir auch noch dazu nehmen. Gemeint ist damals, das Ganze bezieht sich auf Israel, das Gebiet Palästina. Und damals war es so, dass im Frühling die Frühjahrsregen kamen und steppenähnliche Gebiete grün gemacht haben. Da spross Gras heraus, da sprossen Blumen heraus, was vorher eigentlich nur Steppe und Staub und Wüste war. Und dann wuchs da etwas. Und dann haben sich die Leute gefreut und dann haben die gesagt, Mensch, toll, es ist grün, es wächst was. Es ist Leben hier im Land. Und dann kam der sogenannte Scirocco, der heiße Wüstenwind, und pfiff über das ganze Gras, über die ganzen wunderschönen bunten Blumen, rot und blau und gelb, wie sie da standen, und pfiff darüber und pustete alles weg. Und es war verdorrt. Die Hitze, dieser Scirocco ist der gefürchtete Sturm, der das alles zum Verwelken gebracht hat. Die waren gerade da, haben sich gefreut und dann verwelkt das. Und das kannst du auch auf unser Leben beziehen. Genauso wie diese Blumen, genauso wie dieses Gras. Letztendlich vergehen auch wir, auch unser eigener Körper wird vergehen. Nicht nur unser eigener Körper, sogar die Sterne vergehen. Die Sterne sterben und es werden neue geboren. Aber es alles, was in der Zeit existiert, das läuft aus. Das fällt, das verdorrt, das vergeht. Du kannst angucken, was du willst. Du kannst dich selbst angucken, wen du willst, wohin du willst. Es vergeht. Alles vergeht. Und angesichts dieser Vergänglichkeit, dann stellen wir uns doch die Frage, gibt es denn irgendetwas Unzerstörbares? Gibt es denn irgendetwas Unvergängliches, an dem wir uns orientieren können? Und die Antwort lautet, das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Dieses Wort, was aus Gottes Mund herausgeht, das bleibt. Und der Begriff, der dort verwendet wird, heißt wörtlich stehen. Es steht, es bleibt stehen. Das heißt, alles verfällt, alles zerfällt, alles verwelkt. Aber eins steht fest für alle Zeit ewiglich. Und das ist das Wort unseres Gottes. Dieser Begriff ewiglich ist hat eine unvorstellbare Wucht. Nicht nur eine unendliche Zeitdauer, sondern auch von der Qualität her des Stehens. Das ist das, woran wir uns hängen können und an dem wir uns festhalten können. Zweiter Vers. Jesus aber antwortete ihm, das ist übrigens der Versucher gewesen, dem er das antwortete. Wir machen einen Sprung ins Neue Testament. Jesus antwortete dem Teufel, der hat ihn nämlich in die Wüste geführt und hat ihm bestimmte tolle Dinge in Aussicht gestellt und wollte ihn versuchen, dass er seine Sendung verrät. und dass er sich dem Teufel sozusagen ausliefert. Und Jesus hat ihm geantwortet mit Gottes Worten, die er auswendig kannte, und hat den Teufel damit abgewehrt. Jesus aber antwortete ihm, in der Heiligen Schrift steht, und das ist ein Zitat aus 5. Mose 8, Vers 3, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Da hatte der Teufel Jesus nämlich gesagt, pass mal auf, sag doch einfach den Steinen hier in der Wüste, werde zu Brot und dann hast du was zu essen. Jesus hatte nämlich ein Problem, er hatte nämlich Hunger. Er hatte 40 Tage gefastet und hatte Hunger. Und der Teufel sagt ihm, ja, du kannst das doch, dann mach das doch. Und Jesus sagt, es gibt nicht nur eine Ernährung von außen, die in uns reinkommt, eine körperliche Ernährung, materielle Ernährung. Das ist auch die Verbindung zum Abendmahl, wo wir ein Stück Brot nehmen, wo wir einen Schluck trinken in unseren Körper. Aber diese Ernährung ist ein Zeichen für Gottes Wort, das uns innerlich ernährt. Es gibt eine Ernährung, die für unseren inneren Menschen da ist, die ihn kräftigt, die ihn stärkt, die ihn formt nach Gottes Willen. Und Jesus sagte dem Teufel, von dieser inneren Ernährung des Wortes Gottes, davon kann ein Mensch leben, davon lebt ein Mensch. Und wenn wir uns nur materiell ernähren, dann fehlt unserem inneren Menschen die eigentliche Nahrung. Und dann ein weiterer Vers, Hebräer 4, Vers 12. Und da schreibt der Autor, denn eins müssen wir wissen, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch und durch bis auf den Grund von Seele und Geist. Und es schneidet durch Mark und Bein. Es urteilt über die Gedanken und die Einstellung des Herzens. Auch eine Aussage über das Wort Gottes. Und wenn hier Wort Gottes steht, dann ist eventuell gemeint Christus selber, denn Christus ist das verkörperte, fleischgewordene Wort Gottes. Aber an diesem Zusammenhang, ich will das jetzt nicht näher erläutern, weil das zu lange dauert, in diesem Zusammenhang ist es eher so, dass das verschriftliche Wort Gottes gemeint ist. Es gibt also zwei Gestalten des Wortes Gottes, einmal Christus selbst, er wird auch das Wort schlechthin genannt, und dann das geschriebene Wort. Und hier geht es primär jedenfalls um das geschriebene Wort. Und dieses geschriebene Wort, was wir lesen können, was wir in uns aufnehmen können, womit wir uns ernähren können in unserem ganz gewöhnlichen täglichen Dasein, dieses Wort ist lebendig, wird hier gesagt. Und es ist wirksam. Das heißt, wir nehmen es auf und es bewirkt etwas. Es bewirkt zum Beispiel, dass gewisse Klärungen in unserem Leben passieren. Das ist gemeint mit schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Damals gab es solche zweischneidigen Dolche und mit denen konnte man sehr sauber etwas abschneiden. Meinetwegen, ich sage jetzt mal, von einem geschlachteten Tier konnte man die Sehnen ja abschneiden von dem Knochen oder ein Stück Fleisch von einem anderen, wo es eben dran war. Und so schneidet es, man denkt so, das Wort Gottes, wieso, Moment mal eben, das ist doch nett, das ist doch toll, wenn ich meine Bibel aufschlage und da drin lese, das ist doch ein Liebesbrief von Gott, das ist doch nett, und das ist doch alles freundlich, alles schön, alles super, ja. Aber wieso, Moment mal, schärfer als ein zweischneidiges Schwert? Das klingt irgendwie so ein bisschen so, nicht so sympathisch, nicht so freundlich, nicht so nett, so ein bisschen bedrohlich klingt das. Und jetzt keine Angst, das heißt jetzt nicht, dass es uns irgendwie zerstören will, kaputt machen will oder zerschneiden will, ja. Aber es hat nicht nur den Effekt, dass es ein Liebesbrief von Gott an uns ist, dass es uns zeigt, wie wunderbar wir sind, weil Gott uns so liebt, sondern es hat auch den Effekt, dass es tatsächlich in unserem Leben Dinge klärt, dass es uns einen Spiegel vorhält und dass es uns sagt, es ist echt toll, dass es dich gibt und Gott hat dich wunderbar gemacht und du hast ganz viel Wahnsinnspotenzial in dir, in deinem Leben. Du hast sehr viel Gutes in dir. Nur genauso bist du auch bedürftig und schwach und ein Sünder und brauchst Erlösung. Diesen Spiegel hält uns das Wort Gottes vor. Und wir erkennen uns selbst in dem Wort Gottes und merken, oh, Mist. Ich dachte immer, das wäre eine alte Sonntagsschulgeschichte, aber ich bin ja der verlorene Sohn. Das ist gemeint mit schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es dringt durch und durch und es geht bis auf den Grund von Seele und Geist. Und es urteilt über die Gedanken und die Einstellung des Herzens. Es hat eine Spiegelfunktion. Ein alter Vers, auf den sich das bezieht, oder der da zumindest anklingen könnte, ist Jeremia 17, Vers 9, wo dieser Spiegel uns ganz direkt und unverblümt und offen vorgehalten wird. Und wir ohne große Herumlamentiererei oder Laviererei gesagt bekommen, nichts ist so abgründig wie das menschliche Herz. Voll Unheil ist es. Wer kann es durchschauen? Und die Antwort lautet, ich gehe nochmal rein, Achtung, nicht, dass euch schwindelig wird. Die Antwort lautet, das Wort Gottes kann das Herz durchschauen. Es dringt durch und durch bis auf den tiefsten Grund unseres innersten Selbst. Und was macht es da? Es sortiert, es ordnet, es klärt, aber dadurch heilt es auch. Dadurch heilt es und dadurch verwandelt es uns, prägt uns die Christusart auf, sodass wir ihm ähnlicher werden. Und das ist die Funktion des Wortes Gottes. Also das Wesen des Wortes Gottes, das sind drei Eckpunkte, die wir gesehen haben. Das ist das, was bleibt, was steht in Ewigkeit. Es ist das, was aus Gottes Mund kommt und in uns hineingeht und uns ernährt, wovon wir leben können, nicht nur von äußerer Nahrung. Und es ist das, was uns in Klärungsprozesse hineinbringt. Jetzt zum zweiten Teil, den ich ein bisschen schneller durchgehe. Es geht jetzt noch um die Frage, warum hat denn die Bibel überhaupt so eine Autorität und warum darf sie mir was sagen? Normalerweise sagen wir, es soll mir keiner reinquatschen. Ne? Keiner soll mir irgendwie sagen, wie ich leben soll, was ich machen soll und so weiter. Aber warum darf doch die Bibel das beanspruchen für sich, eine Autorität zu haben? Und da sehen wir in 2. Timotheus 3, Vers 16 einen ganz wichtigen Vers. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. So unterrichtet in der Wahrheit, sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Alles, was in der Schrift steht, damit meinte Paulus damals das Alte Testament, also eine riesige Hochschätzung des Alten Testaments. Jetzt inzwischen dürfen wir das Neue Testament auch dazu nehmen. Alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Das ist ein Fachwort, sozusagen eingehaucht von Gottes Geist. Das heißt nicht, die Leute, die die Bibel geschrieben haben, die waren da irgendwie so ausgeblendet, ihre Gehirne waren abgeschaltet und da hat ein göttlicher Geist ihnen das diktiert, wie so ein magischer Vorgang und sie einfach nur so Diktat aufgeschrieben. Nein, dafür ist die Bibel viel zu menschlich und viel zu vielfältig. Es gibt ganz viele verschiedene Ausdrücke, Arten. Du brauchst ja nur mal das Johannesevangelium lesen. Und dann brauchst du ja nur mal das Markusevangelium lesen. Da siehst du, die Sprache ist völlig anders. Die Ausdrucksweise ist völlig anders. Die Themenauswahl ist völlig anders, obwohl sich beide mit Jesus beschäftigen. Das heißt, Johannes war ein anderer Mensch als Markus. Und ihre Menschlichkeit haben sie auch ausgedrückt in den Worten, in den Texten. Aber was hier gesagt wird, ist, Gottes Geist hat diesen Prozess der Verschriftlichung seines Wortes überwacht und hat dafür gesorgt, dass nicht das diktiert wird, sondern dass der Inhalt und der Sinn zuverlässig genau das wiedergeben, was Gott gesagt haben möchte. Das ist die Aussage, eine sehr steile Aussage. Zweiter Vers, Matthäus 5, Vers 18, denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, alles muss sich erfüllen. Da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. So wie Menschen manchmal mit dem Wort Gottes, mit der Bibel umgehen und sie kritisieren und sowas von voreingenommen sind, das kann doch alles nicht wahr sein, das ist doch manipuliert, das haben sich Leute doch ausgedacht. Wie oft habe ich das schon gehört? Das ist doch alles nur ausgedacht. Und außerdem ist das doch verfälscht über die Jahrhunderte. Wurde doch alles nur falsch abgeschrieben. Ja, ich will die ganze Diskussion jetzt nicht aufrollen, weil das viel zu lange dauern würde. Man kann sich, wie gesagt, jahrelang damit beschäftigen und das studieren. Ich will nur sagen, wie Jesus zum Alten Testament stand, es war eine heilige Ehrfurcht und er sagte, das ist wirklich regelrecht, also da kann man zittern, nicht ein einziger kleiner Buchstabe und das Wort, was er da verwendet, heißt Jota. Wisst ihr, was ein Jota ist? Jota könnte man verwechseln im griechischen Text mit einem kleinen Punkt, mit so einem kleinen Fliegendreck. So sieht ein Jota aus. Das ist so mini, mini, mini klein. Man hat ihn eben gar nicht gesehen, oder? Ich gehe nochmal zurück. Hat jemand das gesehen? War so ein kleiner weißer Fleck, ne? Sieht man den da? Kleinen mini weißen Fleck. Diese Buchstabe, der hat Bedeutung. Der wird nicht vergehen. Das ist natürlich nicht wörtlich gemeint auf jeden einzelnen Punkt, weil es natürlich immer ein Ringen ist, genau den Originaltext in der Überlieferung wiederzugeben, wobei der sehr, sehr unwahrscheinlich genau überliefert wurde und die hebräischen Abschreiber, die haben sich tausendmal vergewissert, dass sie auch das Richtige abschreiben. Schon seit Jahrtausenden gibt es diese extreme Ehrfurcht vor dem Abschreiben der Texte der Bibel. Aber was gemeint ist, ist, dass nichts, was Gott gesagt hat, was er verschriftlichen lassen hat, vergehen wird, solange überhaupt es irgend, also ich muss nochmal neu schwanken, Himmel und Erde werden vergehen, aber dieses wird, das Wort solange muss ich streichen, weil es gibt kein solange. Es bleibt immer bestehen. Nicht ein einziges kleines Strichlein, hier mal kurz das hebräische Alphabet, was Jesus damit gemeint hat. Zum Beispiel hier, dieser Buchstabe heißt He, ja, dieser Buchstabe heißt Chet. Im ersten Moment kann man den unterscheiden. Ganz schwer. Hier ist eine kleine Lücke. Das ist das He. Und hier ist die Lücke geschlossen. Das ist das Chet. Und das meint Jesus mit nicht der kleinste, das kleinste Häklein oder Strichlein wird vergehen. Oder wir nehmen nochmal ein anderes Beispiel. Das Bet. Ja, das ist, also, Aleph Bet heißt es auf Hebräisch. Das ABC, ne? Das ist das Aleph. Das liest man von rechts nach links. Und, nehmen wir mal das Bet. Das ist also unser B, würde man sagen. Und wenn wir das mal mit dem Kaf vergleichen, oder Kof, muss man es aussprechen, dann sieht man, was soll ich sagen? Was ist gerade dies hier, ne? Das ist ein mini, mini, mini kleines Häkchen, was ein bisschen überragt, und hier ist es nicht. Das ist der Unterschied. Und so wichtig und so heilig und so wertvoll ist das Wort Gottes, dass es auf alles ankommt. Alles muss sich erfüllen. Letzter Vers, Johannes 14, 26. Jetzt fragt man sich, ja, ist das denn alles richtig überliefert? Aber Jesus sagt in Johannes 14, 26, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und damit sagt Jesus nicht nur, das Alte Testament, sondern auch das Neue Testament ist unter der Leitung des Heiligen Geistes entstanden. Er wird euch an alles erinnern. Und jetzt kann ich natürlich die Bibel nehmen und kann sagen, gut, das sind Buchstaben, das sind Sätze, das ist ein Buch, das kann ich lesen. Oder du kannst auch sagen, ich gehe da kritisch ran und glaube das alles nicht und bin dagegen. Oder du kannst rangehen und sagen, okay, ich lese es auch kritisch, ich schluck nicht einfach alles, was da steht, ohne Überlegung. Ohne drüber nachzudenken, das braucht auch keiner. Aber ich gehe offen ran. Ich öffne mein Herz. Ich lese dieses Buch mit meinem Herzen, nicht nur mit meinen äußeren Augen, so wie ich das jetzt hier lese, sondern auch mit dem Auge des Herzens. Und ich sehe mich selbst darin. Das ist übrigens auch für Kindermitarbeiter oder Jugendmitarbeiter oder Ranger-Mitarbeiter, das ist das Allerbeste, wenn wir anfangen, Geschichten der Bibel nicht nur als Geschichten zu lesen, sondern als unsere Geschichte. Und auf einmal feststellen, die Geschichte vom verlorenen Sohn, ups, das ist meine Geschichte. Das heißt nicht der verlorene Sohn, die Geschichte heißt der verlorene Tobi, der vom Vater willkommen geheißen wird. Immer wieder neu, lebendig, frisch, voller Gnade. Und er will gar nicht mein Gestotter hören, er umarmt mich. Auf einmal wird die Bibel lebendig. Dazu sind wir eingeladen. Amen.